A, diese Außenänderungen beeinflussen natürlich auch die Strategieumsetzung.
Verstehe.
Und ich bin der Meinung, dass die höchsten Level, die sind ganz klar. China ist unfehlbar, es ist der wichtigste Markt und wir möchten da weiter wachsen mit passenden Produkten, mit pa best besser equipped Leute und Facility und so weiter.
Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Einen wunderschönen guten Nachmittag nach China und einen wunderschönen guten Morgen, gut gelaunt in Deutschland. Willkommen zu China Webinar und Talkshow Xiaolong Hu. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Und heute haben wir das Thema Zusammenarbeit zwischen Zentrale und Niederlassung in China. Und das ist eine Frage, ein Balanceakt zwischen Vertrauen und Kontrolle. So ist das Thema. Und wir haben vier Gäste für Sie vorbereitet. Und wie immer würden wir zuerst die Gäste einmal vorstellen, sodass Sie wissen, mit wem Sie heute zu tun haben. Und als Erste möchte ich gerne die Frau unter uns vorstellen, die sehr gut die beide Seiten kennt, sowohl die Unternehmerseite, Unternehmungsseite, aber auch von der Beratung hat sie lange Zeit gearbeitet. Die Frau Jue Mai hat in Deutschland studiert und als Auditor und Wirtschaftsprüferin bei einer Top-Gesellschaft gearbeitet, bevor sie dann jetzt in die Wirtschaft gewechselt hat. Heute ist sie CFO des Traditionsunternehmens Ziel Aberg in China. Ziel Aberg ist ein Unternehmen, was in der letzten Zeit seit Covid sehr häufig in Medien aufgetaucht ist im Zusammenhang mit Diskussion Decoupling, De-Risking bezüglich China. Insofern freue ich mich sehr, dass Frau Mai heute bei uns ist. Und jetzt gehen wir zu dem nächsten Gast, Rainer Burkhardt. Rainer ist seit 27 Jahren schon in China tätig und ja, das ist der Partner von Deutschem Mittelstand im chinesischen Markt. Er ist sehr bekannt durch seine Art, Kunden zu betreuen, nämlich sehr pragmatisch. Und alles andere, als die man ihn von Rechtsanwalt kennt, immer mit dem Spruch, kommt drauf an. Und deswegen freuen wir uns heute sehr auf seine Idee und Impulse. Der dritte Gast, Kang Güchlu, und Kan ist studierter Wirtschaftssinologe und der ist auch seit über 20 Jahren in China tätig in der Top-Management-Positionen für deutsche Mittelstandsfirmen. Und seit 3 Jahren ist er gesamtverantwortlich für die Firma Schmalz in China, sowohl für den Vertriebsstandort in Shanghai, aber auch für die Produktionsstelle in Taizan. Und durch seine Kultur- und Sprachkenntnisse hat er ein sehr, sehr gutes Verständnis und Erfahrung gemacht im Bereich Betrieb und Geschäftsführung. Und ich freue mich sehr, Kan, dass du heute Zeit hast.
Ganz mal. Lars,
danke auch von meiner Seite. Last but not least möchte ich gerne Alain Elbers euch und Ihnen vorstellen. Alain ist Finanzdirektor China und Vietnam von der Firma Schletter Solar Technologie. Und er ist nach seinem Wort endlich angekommen. Obwohl er eigentlich sehr oft und sehr lange schon in China arbeitet, ist er jetzt seit jüngst in die Produktionsbranche eingestiegen. Vorher war er auch als Wirtschaftsberater in der Gesellschaft tätig, Steuerberater und Rechtsanwalt und Ebner Stolz. Und heute ist er endlich in der Produktionssparte angekommen, wo er das ist insofern sein Traum, dass er fast 2 Stunden pro Tag mit dem Auto von Pudong nach Puxi fahren muss, hin und zurück. Das ist dann nach seinem Schweizer Verhältnis ungefähr einmal pro Tag die Schweiz überqueren. Also das ist ein Commitment, ist zu beachten. Insofern freue ich mich sehr, Alain, dass du auch heute bei uns bist. Und wir freuen uns auf eure Beiträge. Ja, bevor wir mit den Fragen starten, vielleicht schauen wir mal auf eine Seite, die gesamte Wirtschaftssituation. Das ist eine Information. Guten Morgen. Vielleicht können die Teilnehmer stumm schalten.
Und haben aber keinen Down. Kannst du mir oder wieder einfach.
Danke sehr. Ja, vielleicht schauen wir nochmal auf die Gesamtwirtschaftssituation. Und wir haben hier eine Seite bezüglich die Zahl, nämlich Zusammenarbeit oder Handelsvolumen zwischen Deutschland und China. Und China konnte in 2023 wieder knapp Platz 1 behaupten als wichtigster Handelspartner. Aber der Vorsprung ist sehr klein geworden gegenüber USA. Natürlich hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass wir in der letzten Zeit sehr häufig gehört haben, Decoupling und De-Risking und weniger Handelsvolumen deswegen auch mit China. Und auf anderer Seite hat auch damit zu tun, weil China insgesamt vielleicht durch die nächste Zeit sehen wir auch eine schwierige Phase haben und das Wachstum oder die Wachstumsrate ist nicht mehr das, wie wir früher kennen, zweistellig schon gar nicht mehr. Und wir haben sogar auch Informationen aus einiger Branche, wo deutsche Unternehmen gut zu Hause sind, wie Maschinenbau, dass die Marktentwicklung wirklich in China im Vergleich zu anderen Ländern auf der Welt eher schwierig ist. So kennen wir das nicht in China. Umso mehr herausfordernder ist wahrscheinlich auch für deutsche Unternehmen. Das genau zu wissen, deswegen meine nächste Frage an Kang, tatsächlich direkt zuerst. Kang, du warst ja wirklich lange in produzierende Branche in China tätig, in der Führungsposition, kannst sehr gut beurteilen. Warum ist der chinesische Markt nach wie vor schwierig für deutschen Mittelstand?
Ich glaube, generell kann man das in 2 Faktoren einteilen. Das eine ist, dass die chinesische Wirtschaft im Moment nicht sehr stark brummt in vielen Bereichen. Das setzt sicherlich den Deutschen oder auch allen Unternehmen zu. Und der zweite Grund ist, dass die chinesischen Unternehmen sehr stark aufgeholt haben. Und das nicht nur mit guten Produkten oder einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und Qualität, sondern auch im Management, im Marketing, im Aufbau und Organisieren von Vertrieb. Und ich glaube, so diese 2 großen Themen, einmal die wirtschaftliche Gesamtlage plus, dass die lokalen Wettbewerber sehr gut aufgeholt haben. Das setzt, glaube ich, vielen internationalen Unternehmen sehr stark zu.
Ja, wir haben ja vorhin schon mal gesehen, dass die wirtschaftliche Entwicklung in China in 2024 unter Druck steht. Also insofern kann man davon ableiten, dass die Verkaufszahl etwas schwieriger geworden ist. Aber dennoch habe ich das Gefühl, auch durch meine Arbeit kenne ich einige deutsche Mittelstandsfirmen, dass die Aufmerksamkeit in der Zentrale für den chinesischen Standort doch gestiegen ist. Alain, die Frage an dich, warum ist es so, warum ist China in eine flache Wirtschaftsentwicklung eher schwieriger geworden, also eher wichtiger geworden für die Zentrale?
Ich denke, da gibt es eigentlich zwei große Effekte. Das eine ist, dass der chinesische Standort sehr oft als Produktion auch verwendet wird, wie bei uns, und daher als Produktionsfaktor wichtig ist und einen großen Anteil ausmacht an den Produkten, die geliefert werden. Es gibt ja zwei Wege, entweder ist man ein Exportunternehmen oder Import, oder auch dritter Weg, man macht beides. Und hier ist vielleicht der Wachstum von den letzten Jahren, war China stetig am Wachsen, hat sehr, sehr viel gemacht und wurde bei der Zentrale vielleicht wesentlicher. Und dann kam Covid, man hat sich ein wenig dekoppelt, es wurde ein wenig schwieriger, das nachzuverfolgen. Und jetzt ist halt in Europa die Tendenz mit der, die Geldpolitik ändert sich, es gab wieder Zinsen, es ist wieder schwieriger zu investieren, wird halt alles ein wenig hinterfragt. Und diese Effekte führen dazu, dass China auch ein wenig mehr wie den Fokus gedrückt wird in vielen Gesellschaften, aus meiner Perspektive von meinen Kollegen und auch davor im Consulting habe ich das oft gesehen.
Also wieder quasi, wenn ich salopp sagen kann, eine Frage des Geldes. Und ich habe von das kann man ja lesen, ist kein Geheimnis, dass große Konzerne in der Covid-Zeit in den letzten Jahren durch China-Gewinn gelebt haben. Ist es auch häufig bei dem Mittelstand so? Also jetzt gucke ich eher an die Industrieteilnehmer jetzt unter uns, Jue, und was ist da deiner Meinung?
Ich denke, das ist auf jeden Fall berechtigt zu sagen, dass in den letzten Jahren das sehr ausgeprägt ist, von meiner Beobachtung, dass die Profit-Level in China oder in chinesischen Tochtergesellschaften relativ gut waren. Aber genau wie am Anfang der Khan schon gesagt hat, es wird immer enger. Die chinesische Konkurrenzen sind immer stärker geworden, sowohl von der Markteindringung als auch auf technischer Seite ist in meiner Beobachtung auch besser geworden. Und daher sind für die deutschen mittelständischen Unternehmen, auch große Unternehmen, gehe ich davon aus, dass man spürt, dass die Konkurrenz schneller, besser geworden sind im lokalen Markt.
Also zum einen, das Finanzielle hängt sehr viel von China ab, aus der Perspektive, aus der zentralen Sicht. Und das andere ist, der chinesische Markt ist schwieriger geworden. Und umso mehr muss man natürlich die Information aus China bekommen. Rainer, du bist ja quasi eine Vertrauensperson für die Mittelstandsunternehmer oder CEOs, die jetzt reinfliegen nach China, wenn sie jetzt wieder können. Ne? Ohne Visa können sie jetzt viel besser als vorher. Du hast ja häufig entweder direkt nach der Landung oder kurz vor Abflug, sagst du ja immer, haben sie einmal ein Gespräch mit dir gesucht. Was für ein Gefühl hast du? Sind die CEOs oder Eigentümer gut über chinesische Entwicklung informiert? Wie siehst du das?
Also wir hatten gerade einen hier zum Mittagessen und der sagte, er war jetzt seit Beginn Covid zum ersten Mal wieder hier. Ich glaube, das beantwortet die Frage ganz gut und gibt eine ganz gute repräsentative Übersicht. Viele konnten und wollten während Covid nicht kommen. Dann waren nach Covid die Flüge knapp, respektive teuer gewesen. Es gab vielleicht andere Baustellen, die die entsprechende Aufmerksamkeit eingefordert haben. Aber so langsam, aber sicher merken wir, dass die Besucher sich wieder einstellen, dass das Management wieder kommt, wieder vor Ort ist. Was eben ganz wichtig ist, seeing is believing, die entsprechenden Folien. Die geben natürlich nur einen Teil des Bildes wieder.
Ja, also klar, durch Covid ist schwierig, auch jetzt, wenn man anfängt, Dienstreise zu machen nach China, bekommt man natürlich nicht alles mit. Und vielleicht ist auch die Wahrnehmungsperspektive auch entscheidend, wenn man in China ist, welche Informationsquelle bedient man sich und wie nimmt man die Information auf, ist auch eine Sache. Bevor ich die nächste Frage an Jue stelle, habe ich eine sehr dringende Bitte an alle Teilnehmer. Vielleicht können Sie noch mal schauen, ob Sie sich muten können. Und weil wir die Aufnahme, wenn Sie nicht wissen, wir nehmen jetzt auf, auch für Podcast und für YouTube-Video auch nutze. Und ja, wir haben vorhin gesagt, auch das ist eine Sache von Perspektive und Verständnis, wie man Informationen aufnimmt. Vielleicht ist auch so ein bisschen die kulturelle Hintergrund, die auch eine Rolle spielen. Und ist das der verschiedene, sagen wir, Verhalten oder Umgang mit Informationen, mit Erwartungshaltung, mit Zahlen, mit Genauigkeit ist auch ein Grund, warum häufig zu Missverständnissen führen könnte zwischen Zentrale und Niederlassung. Die Frage geht an Jür hier.
Ich denke, auf jeden Fall, wenn wir von ganz unten anfangen, natürlich die Qualität der Zahlen spielt eine Rolle. Aber angenommen, dass wir schon über diese Stage hinaus sind, ja. Und dann geht es darum, die Verständnis von den Zahlen. Ob man von der Zentrale oder von der lokalen Unternehmen die gleiche Verständnis, die gleiche Auswertungsmöglichkeit, ob dieser Aussagegehalt in den Werten genauso ist, wie in der Zentrale verstanden wurden. Das ist natürlich, muss man herausfinden. Das heißt ja nicht, das muss identisch sein, was verbirgt dahinter. Manchmal sagen, wenn wir sagen, okay, schauen wir die Bilanz von dem G&V an, und das sagt nur ein Teil der Wahrheit. Und sagt das uns die Gesamtwahrheit über den Markt, über die Entwicklung, über die Zukunft? Dabei ist wirklich nicht nur die Zahlen spielen eine große Rolle, sondern auch die Kommunikation, die Erklärung und die Verständnis. Und was erwartet die Zentrale? Und was können wir präsentieren? Und was können wir über die Zahlen hinaus noch ein bisschen mehr Info geben, damit unsere Situation hier im lokalen Markt besser verstehen können?
Mhm. Ja, ich meine, wir reden ja über Vertrauen und Kontrolle. Ganz wichtig ist auch eine gemeinsame Verständnis als Basis. Ne? Genau da hakt auch schon. Ich habe in meiner Erfahrung häufig auch erlebt, dass jetzt nicht voreingenommen, ob das deutsche Manager ist, aber auch zentrale Manager, wenn sie in China sind, wenn sie Dienstreise gemacht haben, haben bestimmte Dinge in China gesehen. Häufig tendieren sie schon sagen, sie kennen den Markt. Ne? Also sie kennen das ja Ingenieur, wenn man zwei Punkte hat, da hat man eine Linie, wenn man drei Punkte hat, da hat man eine Fläche. Also insofern hat man durch ganz kleine punktuelle Inputs, denkt man, man kennt den Markt. Aber das ist deutlich viel mehr. Ihr seid alle in der Niederlassung verantwortlich für das Geschäft und ihr kennt sicherlich die Situation, dass man doch viel mehr weiß, viel mehr erzählen möchte, aber die Aufnahmebereitschaft ist wahrscheinlich nicht da in der Zentrale. Und das führt natürlich häufig dazu, dass man gerade in dem Bereich Produkte, sehr entscheidende Sachen, ne, Produkte und Vertrieb, zu verschiedenen Ausgangssituationen kommt. Und eine Frage an Karl hier ist, welche Punkte sind in Bezug, sagen wir, in Zusammenhang mit Kunde und Produkt besonders herausfordernd für den Mittelstand oder für den Mittelstandsunternehmer zu verstehen, wie der chinesische Markt tickt?
Das eine ist, die chinesischen Wettbewerber haben eine Dynamik entwickelt, auch während Corona, die vielleicht so in Deutschland schwer nachvollziehbar ist oder war. Während Corona gab es aufgrund von Lieferengpässen sehr viele Kunden und die bereit waren zu sagen, okay, dann versuche ich halt das chinesische Produkt. Ne? Und dann haben sie halt gemerkt auch, dass das chinesische Produkt nicht nur günstiger ist, sondern auch, dass das chinesische Produkt im Endeffekt auch eine gute Leistung erbringt. Und das hat sich dann halt auch bei Kunden multipliziert oder am Markt multipliziert und das halt auch für sehr, sehr viele Industrien. Also generell während Corona ist halt dort die Bereitschaft gestiegen, lokale Produkte auszuprobieren, auch in Industrien, wo ein höherer Added Value ist. Und ich sage mal, so einen Tatbestand muss man als Firma erkennen und wie wir darauf reagiert haben, ist, dass wir auch Wettbewerbsprodukte gekauft haben. Und wenn unsere Manager aus Deutschland gekommen sind, haben wir diese Produkte auch ausgestellt, haben ihnen die gezeigt, und haben auch die Preise dafür benannt, haben auch die Qualität für diese Produkte eingeordnet, wo gibt es Stärken, wo gibt es Schwächen. Und dementsprechend haben wir dann auch als Unternehmen unsere Strategien entsprechend umgestellt oder adaptiert und sind damit dann auch natürlich der Sache dann dementsprechend gerecht geworden. Aber oftmals war es halt so, und das höre ich auch aus meinem Umkreis, dass man einfach die Dynamik der lokalen Unternehmen, insbesondere während Corona, dass man das sehr stark unterschätzt hat und verkannt hat im Headquarter. Aber ich glaube, da haben viele jetzt, die kommen, die das sehen, da findet ein Umdenken statt. Eine andere Sache, wo ich sage, das hilft auch, den Markt und die Zahlen und die Gegebenheiten gut zu verstehen, ist Messen. Es finden wieder sehr viele Messen statt und die Qualität der Messen in China ist sehr gut. Und auch chinesische Unternehmen sind sehr stolz, auf der Messe ihre neuesten Produkte auszustellen. Und auch dort sieht man, dass die Chinesen Innovationen liefern können. Manchmal auch immer im Blickpunkt Price-Value oder Price-Value-Performance. Und auch das ist immer gut, den Kollegen aus dem Headquarter den Markt und das Gefühl näher zu bringen, damit man dann auch später, wie GMI gesagt hat, wenn man eine PNL liest, wenn man Zahlen liest, wenn man KPIs liest, dass man dann den Hintergrund dort besser versteht. Und eine andere Sache ist natürlich auch, nicht nur die eigenen Kunden zu besuchen, sondern auch Wettbewerbskunden zu besuchen und dann auch immer zu fragen, warum habt ihr euch anders entschieden? Was sind die Beweggründe? Habt ihr das bekommen, was man euch versprochen hat? Seid ihr damit glücklich und so weiter und so fort? Und einfach damit man auch einen Benchmark hat zu sich im Vergleich zum Wettbewerb. Das sind so Sachen, die ich halt empfehlen kann, in die Richtung zu denken.
Mhm. Ja, vielen Dank für eure Beiträge. Also es ist klar zu sehen, dass für eine gute Basis zwischen Vertrauen und Kontrolle ist in vielen Fällen so, dass man leider keine gemeinsame Erkenntnisbasis haben oder Wissensbasis hat, um das zu machen. Das ist also, Ausgangspunkt ist schwierig und das ist auch Inhalt von unserem ersten Abschnitt. In dem nächsten Abschnitt wollen wir mehr konkretisieren, welche Herausforderungen hat man in der Zusammenarbeit. Bevor wir das tun, haben wir eine kurze Session.
Werbung.
Hallo, mein Name ist Rainer Burkhardt, ich bin deutscher Rechtsanwalt, lebe und arbeite seit 27 Jahren in China. Mit meinem chinesischen Partner haben wir vor 11 Jahren die chinesische Rechtsanwaltskanzlei Burkhardt und Partner gegründet. Wir beraten den deutschsprachigen Mittelstand in allen unternehmensbezogenen Belangen in China. Legitimiert, praxisnah und kompetent. Sprechen Sie uns an.
Ich spreche dich gleich an, aber gleich, Rainer. Erstmal möchte ich Jue fragen, und zwar, wir haben vorhin über Kontrolle gesprochen, wobei du bist ja Finanz und Controlling, das gehört zu deiner Verantwortung, und Kontrollprozess ist eigentlich ganz normal, aber dennoch ist es schwierig. Wenn man über diese Prozesse nachdenkt, denkt man, bevor man Prozess hat, muss man immer eine Strategie haben. Und ist es so, dass man in den Unternehmen, wenn wir jetzt auf die mittelständischen Unternehmen gucken würden, ist es da, dass da eine China-Strategie fehlt? Oder was ist deine Erfahrung?
Ich denke, China als der größte Markt, das ist unfehlbar für Unternehmen, nicht nur deutsche Unternehmen, auch für viele Unternehmen. Obwohl wir sagen, okay, in den Trading World, die letzten Jahren und auch in der Covid-Zeit, dass sehr viele Unsicherheit aufkam und auch die Kommunikationsschwierigkeiten, die Besuche mit sehr vielen Einschränkungen möglich. Aber trotzdem, ich denke, das ist allen ziemlich einig. China ist immer noch ein riesiger Markt, eine riesige Möglichkeiten. Nur heutzutage stehen wir ein bisschen anders da als vor sag ich mal, vor 20 Jahren für Chinesen, die ausländische Unternehmen, da, als wir jetzt stehen. Deswegen, die Herausforderungen sind größer und die Standards sind höher, lokale Standards sind höher und die Niveaus von der Technologie, von der Knowledge, von der Kapazität der Personen und auch von der Ausstattung der lokalen Unternehmen sind auch viel höher geworden. Deswegen, das ist eine Herausforderung auf andere Niveau geworden, höher Niveau geworden. Und die Kontrolle definitiv. Kontrolle müsste ja da sein. Da haben wir auch kein Zweifel dran. Jemand hat im Unternehmen Geld investiert und Geld anvertraut und Investitionen jährlich getätigt. Da möchte diese Person natürlich, dass da ein Profit rauskam und auch jemand sich darum um das Geld gut drum kümmert und auch gewisse Wachstumsstrategie oder Marktstrategie nachgehen können. Und dieses Verständnis, denke ich mal, besteht sowohl auf der zentralen Seite als auch in der lokalen Seite. Und darauf hinaus, was für KPIs oder was für Kontrollmöglichkeiten, sei es der Monthly Reporting, sei es der Internal Audit, sei es Besuch vom Vorstandsbereich und Kommunikation und Marktaustausch oder Strategie-Meeting, das sind so, sag ich mal, so ein Rundherum-Bild, um die Information zu bekommen, um die Kontrolle besser zu verstehen und auch um, das meine ich nicht nur von der zentralen Seite an die Tochtergesellschaft besser, sondern auch von den Tochtergesellschaften, von den Managers, von der Tochtergesellschaft auch besser verstehen, was die Kollegen in Deutschland möchten, wollen, worauf die hinaus wollen und damit eine bessere Verständnisbasis zueinander schaffen in der alltäglichen Möglichkeiten und auch in solche Veranstaltungen auch möglich. Ja,
ja, lass mich nochmal vielleicht eine Frage präzisieren. Das heißt, du sagst, die China-Strategie steht, weil ihr hält China nach wie vor für sehr wichtig. Das heißt, auf der C-Level ist nach wie vor ganz klar, wir wollen China mit bestimmten, vielleicht angepassten Produkten angehen und so weiter und so fort. Und das in einem bestimmten Segment fokussieren. Das steht alles fest. Und aber dennoch kommt es zu häufiger Schwierigkeit. Du sagst es, in der Schwierigkeit ist dann in der alltäglichen Zusammenarbeit mit der Abteilung in Zentrale oder wo kommen die Schwierigkeiten her? Ich nehme an, das ist da, wenn wir jetzt sprechen über Kontrolle und Vertrauen angeht und wenn diese Top-Strategie eigentlich schon klar ist und wenn da ein Konflikt kommt oder Schwierigkeit kommt, da kann man eigentlich nur auf der operative Level stattfinden.
Nein, ich meine nicht, dass die Schwierigkeiten nur im Alltäglichen passiert. Die Schwierigkeiten kamen eigentlich, weil die Situation dauernd ändert. Okay. Die Situation im Markt, die Situation der politischen und die Situation in der Geopolitik. Die ganze Umfeld ändert sich, including chinesische lokale Konkurrenten. All diese Außenänderungen beeinflussen natürlich auch die Strategieumsetzung. Richtig. Und ich bin der Meinung, dass die höchsten Level, die sind ganz klar. China ist unfehlbar, es ist der wichtigste Markt und wir möchten da weiter wachsen mit passenden Produkten, mit besser equipped Leute und Facility und so weiter. Jedoch, man müsste miteinander auch reden, sprechen, wie man die Veränderung versteht, sowohl von der Deutschlandseite als auch von der chinesischen Seite. Beide Seiten, die Managers müssen quasi das als Aufgabe wahrnehmen und immer präsent haben, müssen wir miteinander sprechen. Und der zweite Punkt ist, auch wenn der C-Level klar ist, ist, dass die untere Ebene, die Directors, die Managers und sogar die einzelnen Mitarbeiter, ist das denn klar oder die sind fokussiert auf deren tagtäglichen Business und China, wenn da jemand Kollegen von China was wollte und wissen wollte und melden, ob das die Dringlichkeit, ob die Geschwindigkeit, ob das so wahrgenommen wurde wie der C-Level, natürlich auf eine verschiedene Detaillierungsgrad. Aber das müssen wir in China oder als Tochtergesellschaften auch auch, sage ich mal, erwarten und auch aktiv damit, proaktiv damit umgehen können.
Ja, ja, also du sagst zwar, die Strategie ist klar, für mich muss ich doch nochmal hinterfragen, weil Strategie kommt meistens aus einem Szenario. Ne? Also wir definieren ein Wirtschaftsszenario, von dem leiten wir eine Strategie ab für unser Unternehmen. Wenn du sagst, die Politik ändert sich, das heißt, die Wirtschaftsszenario als solches ändert sich dann auch. Wie kann wirklich die Strategie auch immer bestehen bleiben? Wenn man etwas über die Politikveränderung geht, ich denke, da würde ich gerne die Frage an Alain stellen, weil wäre es dann besser, über Politik zu sprechen, als immer die neutrale Schweizer. Ja? Und Alain, wie ist es das so? Ist es dann, wenn die Politik eine Aussage trifft, inwieweit erzeugt es dann auch zu Bedarf an Strategieveränderungen in der Zentrale?
Gut, Politik hat Einfluss. Es hat vieles Einfluss auf die Strategie, Logistik. Es hat es alles, wie Jie gesagt hat, alles beeinflusst unsere Strategie. Wenn Politiker eine Aussage machen, die weitreichend ist und die einschneidend ist, wird sie die Strategie verändern. Und wird zu Veränderungen der Ausrichtung von zum Beispiel Produktion, Supply Chain, die man erweitert und führen. Das ist aber etwas, das man auf global strategisch entscheidet. Und dann, das ist ja dein Thema, ist ja die China-Strategie und in die China-Strategie überführt. Es ist immer gut, eine globale Strategie zu haben. Es ist super, wenn man eine China-Strategie hat. Und es ist noch besser, wenn man sie auch kommuniziert. Und wenn man all diese Punkte erfüllt hat, dann geht man nämlich, wenn man das kommuniziert hat, an das Management-Team und die Manager vor Ort, dann können die an der Umsetzung arbeiten. Und Umsetzung heißt, es braucht Zeit. Zeit meint, dass man nicht morgen eine China-Strategie hat, die funktioniert, sondern man muss immer proaktiv und weit nach vorne schauen. Das ist die Strategie- und Visionsart und Weise. Und daher plädiere ich hier, Politik ist auch sehr zukunftsgerichtet. Daher sollte man sich auf die politischen Wegweiser, die aktuell aufgestellt hat, orientieren. Die China-Manager, das ganze Team soll die globale Situation informieren, über was man für Tendenzen sieht. Und man soll zusammen die strategische Ausrichtung des ganzen Unternehmens nach diesen Tendenzen ausrichten und in die Zukunft bewegen. Ich glaube, das ist die Antwort auf die Frage, sehr, sehr offen wieder formuliert, aber Politik beeinflusst.
Ja, also jetzt haben wir schon mal zwei Punkte. Ne? Das erstmal die Ausgangssituation, nämlich wenn man die Szenariotechnik kennt in der Wirtschaft, also die Szenario, wo man sich befinden wird, ändern sich ständig, weil die Rahmenbedingungen ändern sich. Das ist schon mal eine große Herausforderung. Da gibt es wahrscheinlich schon verschiedene Sicht darauf von der Zentrale und von China. Und dann hat man den Punkt China-Strategie. Muss man ändern? Wann muss man ändern? Wie muss man kommunizieren? Da gibt es sicherlich auch so einen Punkt, Reibungspunkt, wo vielleicht auch Missverständnisse kommen oder Schwierigkeiten rauskommen können. Wenn man von der Strategie abgeht, Gesamtstrategie meine ich, jetzt ein bisschen runterbricht auf eine Funktionsebene, nämlich zum Beispiel Produktentwicklung, Produktdefinition. Das ist, deiner Meinung nach quasi, wie hast du so schön gesagt, ist ein Hauptbattlefield zwischen Zentrale und der Niederlassung. Wie artet sich dann aus? Was sind dann die Punkte, Diskussionspunkte, wo Zentrale und China als Niederlassung häufig diskutieren und häufig, sagen wir mal, auseinandersetzen?
Also im Endeffekt geht es erstmal darum, bei so einem Thema Produktspezifikation, was ich immer in Verbindung mit Lokalisierung sehe, dass man ja von einem Standort was wegnimmt und an einen anderen Standort bringt. Also man nimmt aus Deutschland etwas weg und bringt es nach China. Und das für viele Produkte, da ist es dann halt so, dass Mitarbeiter, Kollegen, die natürlich mit dem Standort verwachsen sind im Stammhaus, haben dann natürlich immer Bedenken, dass das negativ für den Standort ist und negativ für sie. Ne? Das ist immer so der erste Gedanke, der da mitschwebt. Das zweite ist natürlich, dass man immer als Traditionsunternehmen sehr stolz auf seine Produkte ist, was man natürlich auch sein darf, weil man damit auch Erfolg hat. Aber dass oftmals in China vielleicht nicht so die super High-End-Produkte gebraucht werden, sondern halt Good-Enough-Produkte. Ne? Und was ist Good-Enough? Und auch da gibt es halt viel Interpretationsspielraum. Ne? Und da gibt es dann halt zwischen Mutter und Standort natürlich auch oftmals sehr unterschiedliche Meinungen. Ne? Und die Meinung kann man halt nicht über PowerPoint oder so allein oder durch Teams, VCs, sondern da müssen dann halt die Kollegen, die für Produkte zuständig sind, halt auch in China auf Messen gehen, zu Kunden und so weiter und so fort, damit man halt merkt, wie so ein Produkt eigentlich aussehen muss. Ne? In meinen vorigen Tätigkeiten, wenn in Deutschland ein Produkt für China entwickelt wurde, was nicht sehr erfolgreich war, und wenn man dann mit den R&D-Chefs und mit den Technikern dann zu Kunden gegangen ist oder Wettbewerbskunden und hat gesagt, würdest du das Produkt nochmal so designen, kam oftmals die Antwort, nee, würde ich nicht machen. Und es ist halt sehr wichtig, dass man die richtigen Produkte mit dem richtigen Design, mit den richtigen Spezifikationen zum richtigen Kosten- und Preislevel und auch mit der richtigen Supply Chain dahinter lokalisiert. Und was sich so gesagt sehr einfach anhört, ist in der Praxis nicht immer sehr einfach. Und das sind so eigentlich Challenges oder positive Challenges, die man eigentlich überkommen muss. Und wenn man dann auf die Wettbewerbsseite blickt, insbesondere auch bei chinesischen Tier-1-Wettbewerbern, das ist genau das, was sie ausmacht eigentlich. Dass sie relativ schnell Produkte auf den Markt bringen können, diese Produkte skalieren können und man fokussiert sich dann nicht auf, ich sag mal, ein Produkt mit 100 Varianten oder 20, 30, 40 Varianten, sondern eher, ich sag mal, welches Produkt bringt Masse und über welche Kanäle kann ich denn oder bei welchen Kunden kann ich dann diese Produkte verkaufen und skalieren. Ja, und das sind so alles unterschiedliche Ansatzpunkte zwischen einer Niederlassung und auch oder einem Markt, in dem sich eine Niederlassung befindet und dann natürlich auch am Stammhaus. Mhm. Und ich denke halt einfach, dass so ein China-Verständnis, egal ob jetzt mit Covid-Effekt, not Covid-Effekt, Geopolitik hin, Geopolitik her, dass so ein Verständnis für China oder auch für einen Markt wie Indien, dass so ein Verständnis eigentlich wachsen muss, ne? Weil das kulturell Märkte sind, die etwas anders funktionieren.
Hm. Ja, also wenn man sich so... Oh, Entschuldigung, du wolltest noch mal was ausführen?
Und sowas kann man halt nicht mit ein, zwei Besuchen lernen. Sowas kann man auch nicht in Seminaren lernen, sondern man muss halt über die Jahre hinein in diesen Markt als Kultur hineinwachsen.
Hm? Wenn man dich so zuhört, denke ich, das ist so interessant. Also meine Meinung, wir können definitiv zu den Produktdefinitionen sicherlich noch eine separate Veranstaltung auch machen und sicherlich auch für nicht nur für mich, sondern auch für andere interessant. Ich möchte noch gerne nochmal zurückkommen zu den unterschiedlichen Feldern, wo möglicherweise Schwierigkeiten aufkommen in der Zusammenarbeit zwischen Zentrale und Niederlassung. Kahn, du hast da einen Punkt sehr gut beschrieben, nämlich ein Thema, was die Zentrale nicht so gerne anfasst wegen China. Das ist nämlich die Produkte und Produktdefinition. Aber es gibt ja Themen, wahrscheinlich die, wenn die Niederlassung aufbringt, wird auf Begeisterung der Zentrale kommen, wird nämlich Datensicherheit. Ja, die Frage an Rainer, du hast ja sehr viel Erfahrung mit der Datensicherheit, Datengesetze in China gehabt und hast auch Maßnahmen gemeinsam mit deinen Kunden entwickelt in der Lokal, aber das ist ja häufig immer eine gemeinsame Aktion auch mit der Zentrale. Wie nimmst du das wahr? Bei einem Thema, wo wirklich müsste ja nicht zu einer großen Begeisterung in der Zentrale führen wird, wie ist da die Zusammenarbeit? Gibt es da auch mögliche Differenzen an Verständnissen?
Die gibt es zur Genüge. Also vielleicht nochmal, die Kollegen haben ja gerade viel oder wir haben viel über Kommunikation gesprochen. Ein Teil unseres Titels ist Vertrauen. Und was wir eben ganz oft sehen, ist, dass kommuniziert wird, aber es wird nicht verstanden. Und wenn kommuniziert wird und es wird verstanden, dann wird dem nicht immer geglaubt. Und deswegen, und das ist das, was wir auch vorhin in der Werbeeinschaltung gesehen und gehört haben, wir predigen nicht nur Wasser und trinken Wein, sondern wir sind in der Tat selbst auch so aufgestellt, dass wir eine Doppelspitze haben, dass wir einen, bei uns ist es jetzt, bei uns gibt es kein Headquarter, wir sind nur in China vorhanden, aber dass wir eben jemanden haben, der sozusagen unsere Mandanten kennt, das bin ich. Dass es aber dann eben sozusagen die positive oder die andere Seite von mir gibt, nämlich die meine chinesische Identität, meinen chinesischen Partner, der dann die entsprechenden chinesischen Gegebenheiten kennt. Und was hat das jetzt mit Kommunikation und Vertrauen zu tun? Das ist ganz klar, wenn wir so Besuche haben wie heute Morgen, ist mein chinesischer Partner natürlich immer dabei, auch weil die chinesischen Manager natürlich ihre CEOs begleiten, das ist ganz klar. Aber die Kommunikation übernehme ich im Zweifelsfall. Einmal, weil die Kommunikation klarer ist. Wir haben ja oft die Situation bei deutschen Unternehmen, dass dann beide Seiten in einer dritten Sprache sprechen. Also der deutsche Manager, das deutsche Headquarter spricht nicht in der Muttersprache in Englisch. Der chinesische Kollege vor Ort spricht auch nicht in der Muttersprache, sondern in Englisch. Dann sind Missverständnisse im Grunde genommen vorprogrammiert, das zur Kommunikation. Und dann sind wir alle Menschen, beziehungsweise wir haben einen kulturellen Hintergrund, der natürlich bei der Kommunikation auch immer mitspielt. Das heißt also, das Headquarter versteht nicht immer oder will nicht verstehen, was die chinesischen Kollegen sagen und umgekehrt. Ja. Und das führt dazu, um auf deine Frage konkret zurückzukommen, also Datenschutz, glaube ich, macht keinen Spaß, weder der Niederlassung, der kostet jetzt Geld und Zeit, noch das Headquarter, das muss sich drum kümmern. Wir haben teilweise Situationen, wo die lokalen Kollegen, ich sag's mal, proaktiv waren oder vorgeprescht sind, ohne das Headquarter zu informieren, so viel zur Kommunikation, oder das Headquarter den lokalen Kollegen was aufgedrückt hat in Form von IT-Teams oder Anwälten, die dann da in die Tochtergesellschaft eingefallen sind und gesagt hat, wir machen das jetzt hier, ohne dass das großartig vorher angekündigt wurde. Letzte Woche passiert, CSO vor Ort gewesen, Chief Security Officer von einem großen deutschen Unternehmen. Und die beiden trafen sich mittags in der Kantine und weder der eine wusste noch der andere wusste, dass die da sind. Ja, also da war überhaupt nichts abgestimmt, überhaupt nichts kommuniziert und das schafft natürlich nicht gerade Vertrauen. Also auch gerade das Thema Datenschutz spaltet Tochtergesellschaft und Headquarter. Und deswegen ist es wichtig, dass wir so eine A2-Kanal-Kommunikation haben. Einmal eine hervorragende Kommunikation ins Headquarter. Das geht am besten, wenn man jemanden aus dem Headquarter hat, der dann hier vor Ort ist, länger vor Ort ist, dauerhaft vor Ort ist, aber eben auch dann die andere Seite des Mondes sozusagen, die chinesische Seite, das wissen Sie oder das wisst ihr genauso gut wie ich, ob das die Mitarbeiter sind, ob das die Behörden sind, da sind natürlich die chinesischen Gesprächskanäle wesentlich besser.
Ja. Ja, ich möchte hierzu nochmal unsere Zuhörer motivieren. Wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne in Chat mal reinschreiben. Wir haben noch ein bisschen Zeit und ich würde auch Ihre Fragen berücksichtigen. Und wir haben vorhin einige Themen, ein Thema, was Headquarter nicht so gerne behandelt, nämlich Produktdefinition. Ein Thema, was wahrscheinlich Headquarter gerne behandelt, Datenschutz, da haben wir die Schwierigkeit gesprochen, wo kommen können in der Zusammenarbeit. Aber es gibt sicherlich ein Thema, wo sowohl Headquarter, aber auch Zentrale beide behandeln müssen, nämlich das ist die Vertriebskontrolling. Ne? Und ich möchte dazu eine Frage an Alain stellen. Dazu muss man sagen, deine Firma produziert ja Solaranlage in China für den Exportmarkt. Das ist ja das überwiegend für den Exportmarkt. Na, wie wir alle wissen, die Zahl steht ja überall in der Presse. China dominiert, 70% der ganzen Solaranlage wird in China produziert, exportiert. Aber ob ihr zu der 70% zugehört oder zu der 30%, das weiß ich jetzt gerade nicht. Das ist ja wieder ein Beispiel zu der Vertrauen niemals die Statistik, die du selber nicht fälschst. Aber sicherlich fälschst du gar keine Statistik in deiner Firma. Deswegen bist du ja auch da als neue Rolle, Controlling oder Finanzvorstand und Finanzchef und für China und Vietnam. Wie ist das in deiner täglichen Arbeit, in der tägliche Kampf zwischen Zahlen auseinander dividieren, Auftrag, Umsatz, Backlog und Open Orders? Wirst du als Kontrolle gesehen oder wirst du als Vertrauensperson gesehen?
Zuerst eine kleine Korrektur, wir machen nicht Solarpanels, sondern wir machen die Solar Mounting System, so da liegen die Solarpanels drauf, daher wir sind wir nicht in dieser Statistik drin, sondern wir sind eine andere Statistik, aber daher, Statistiken sind immer, was zielt man rein. Ich bin eigentlich als Vertrauensperson angesehen, weil ich helfe den chinesischen Leuten, wie auch dem Headquarter, einander zu verstehen. Diese Brückenfunktion ist genau das, was man anschauen soll. Und jetzt kommen wir zu den Zahlen. Man kann alles auseinander dividieren. Man kann über Backlog, über Revenue, über alle Tiefen reden. Wo liegt da die Wahrheit? Am Ende, der Vertrieb hat eine Ansicht, weil es die zukunftsorientiert ist. Dann gibt es die Finanzsicht, die IFRS-Sicht, die schaut zurück und hat dann daher schon ein Konfliktpotenzial, weil unser Vertrieb möchte eigentlich den Revenue schon sehen, wenn der Vertrag gerade zurück aus dem Unterschriftsreifen Ding kommt, dann ist es schon Revenue für sie und das ist ja dann Purchase Order, Backlog, dann ist ja alles schon erledigt. Naja, und daher ist diese Zwischenfunktion, um eben die Zahlen verständlich zu machen und von welcher Perspektive kommt die Frage, also es kommt darauf an, wer will eine Zahl und was will er damit aussagen? Das ist sehr, sehr wichtig. Weil wenn ich nicht weiß, was er sagen möchte oder was er sucht, kann ich auch die Zahl nicht richtig ihm erklären, was er sieht. Und diese Kommunikationsbrücke ist A, von Headquarter zu uns hier lokal, damit ich den Leuten erkläre, was ist der Hintergrund der Frage, dass man dann die Zahlen auch so aufbereitet, dass die Zahl, die zurückkommt, auch das wiedergibt, was der andere eigentlich als Fragestellung hat. Wenn wir über Forecast reden, reden wir über die zukünftigen Verträge, reden wir über Revenue Recognition und Achievement Rate, rede ich über die Verträge, die wir schon unterzeichnet haben und jetzt realisieren konnten. Daher müssen wir wirklich aufpassen auf dieses Spannungsfeld, dass man das richtig spielt und dass man eben genau, und da sehe ich unsere Hauptverantwortung als Manager in Finanzen, dass wir das übersetzen und da auch als transparente Funktion tätig sind.
Ja, du sagst ja, dass im Grunde genommen die Perspektive bestimmt und im Zusammenhang, in der Zusammenarbeit China, Niederlassung und Zentrale ist noch zusätzlich, weil, wenn man sagt, die Rolle bestimmt auch schon die Perspektive und dann noch die physische Position, wo man sich befindet, die Distanz, der Hintern bestimmt ja die Perspektive auch mit. Und insofern ist es doppelt schwierig und am Ende ist es ein tagtägliches Problem, was jedes Unternehmen hat durch verschiedene Rolle. China ist durch kulturell, durch die Distanz nochmal zusätzlich schwieriger. Und heute wollen wir noch ein bisschen wagen, in die Lösungsansätze zu sprechen. Wir haben ja einige Probleme angesprochen. Vorher haben wir noch die Ursache so ein bisschen analysiert, wo das kommen kann. Und wir wollen in unserer Runde noch in der dritten Session etwas über praktische Lösungsansätze sprechen. Wir sind ja schließlich nicht die Berufspolitiker, die nur über Probleme sprechen, die sie selber kreieren, sondern wir wollen auch ein bisschen wagen zu gucken, was die möglichen Lösungen sind. Bevor wir das tun, gibt es eine kleine Session.
Werbung. Hannover Impuls GmbH ist Standort Promotionsagentur der Stadt und Region Hannover. Mit HIPS Hannover International Business Services bietet das Hannover Impuls Team ausländischen Firmen in Expansion nach Europa Informationen und Gründungsdienstleistungen an. Kontaktieren Sie bei Bedarf China Team GmbH oder scannen Sie die QR-Code der Hannover Impuls GmbH. Ende der Werbung. Wir bedanken uns bei den Sponsoren, sodass wir uns auf die Inhalte der Webinare konzentrieren können.
Ja, also die nächste Frage zu Lösungsansatz wieder an Rainer. Ich habe dich ja schon so hoch gelobt. Du bist anders als andere Anwälte, nicht immer nur sagen, kommt drauf an, sondern wirklich mit pragmatischen Ansätzen davor kommend. Und du hast vorhin gesagt, ihr habt eine Doppelspitze. Was sind dann deine Empfehlungen an Mittelstandsfirmen, um möglichst wenig solche Konfliktsituation zu kreieren und zuvor zu beugen, neben dieser Doppelspitze oder vielleicht ein bisschen mehr erläutern, was steckt dahinter und was sind noch weitere Ansätze, Organisationsart, die du empfehlen kannst an die Mittelstandsfirmen?
Genau, also Doppelspitze, wie gesagt, einen ausländischen Kollegen, am besten aus dem Headquarter, soweit das geht. Oft ist es ja so, dass dann Leute hier neu eingestellt werden. Die sollten dann zumindest mal so lange wie möglich im Headquarter bleiben, um sich da Vertrauen aufzubauen, nicht nur zur Geschäftsführung, sondern eben auch in der auf der Produktionsebene. Warum? Oft gibt es Anfragen. Wir sehen das immer wieder, dass die chinesischen Manager zu uns kommen und sagen, wir haben eine Anfrage, wir brauchen Informationen, aber keiner gibt uns die Informationen. Entweder werden wir ignoriert oder es dauert ewig. Und wenn man so einen Kanal in das Headquarter hat, kann das wirklich viel helfen, lokal. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn ich mit meinen lokalen Mitarbeitern sprechen muss, ernst sprechen muss, schwierige Themen behandeln muss, dann können das im Zweifelsfall die chinesischen Kollegen wesentlich besser. Wir haben ja auch ein zweites Element bei uns in der Überschrift, Vertrauen und Kontrolle. Du hast vorhin gesagt, Kontrolle von den Zahlen her. Wenn ich eine Doppelspitze habe, also zwei Manager in Anführungszeichen, habe ich natürlich auch gleichzeitig Vier-Augen-Prinzip und damit habe ich eine Kontrolle. Ich muss aber darauf achten, dass die beiden Manager, die sich natürlich im Idealfall gut verstehen und ergänzen, sich nicht gegenseitig blockieren. Haben wir auch schon gesehen. Entweder wollte keiner die Verantwortung tragen, das heißt, es muss eine klare Allokation, es muss eine klare Zuordnung von Verantwortungsgebieten geben. Jeder macht das, was er am besten kann. Dafür hat er auch letzten Endes die Entscheidungsbefugnis. Aber der andere muss zumindest mal informiert werden und dann entsprechend abzeichnen, dass er informiert wurde, sodass es vorangeht und sich die beiden nicht blockieren. Das heißt also, zwei gleichgestellte Manager in den gleichen Bereichen wird im Zweifelsfall nicht funktionieren. Alternativen, weil ich weiß, viele Unternehmen da sagen dann, entweder haben wir sowas nicht oder sie sagen, es ist uns zu teuer. Wenn ich zwei gute Manager habe, die sich ergänzen, Alternativen sind natürlich der Supervisor, Aufsichtsrat, Achtung, das ist nicht ganz gleichgesetzt im chinesischen Recht, aber dem Aufsichtsrat vergleichbar, unser Supervisor im chinesischen Recht, das heißt also jemanden aktiv vor Ort. Das kann der Steuerberater sein, das kann der Rechtsanwalt sein, das kann jemand sein, dem das Headquarter vertraut, möglichst vor Ort, der die Sprache spricht oder eben die anderen Kenntnisse hat, wie Steuerrecht, dass der diese Kontrollfunktion ausübt und dem Manager im besten Fall zur Hand geht, unterstützt, aber eben auch kontrolliert und in Gesprächen mit dem Manager, aber auch mit dem Headquarter Hilfestellungen gibt. Da gab es ja jetzt im neuen Gesellschaftsrecht große Änderungen. Das Audit-Komitee, von dem noch keiner weiß, was das genau für ein Tierchen sein soll. Und der Arbeitnehmervertreter, der dann aber weniger für die Kontrolle ist, sondern das ist eher ein Thema vom Supervisor.
Das Thema Supervisor oder Aufsichtsrat finde ich ganz spannend. Von daher, das ist quasi auch kreieren offen meine Verständnis, einen zweiten Informationskanal zwischen Zentrale und der Niederlassung. Ne? Und dann, wir haben ja vorhin auch gesagt, dass Information ist total wichtig, um Vertrauen zu gewinnen und zu Vertrauen zu schaffen. Aber wenn die Information immer nur über eine Stelle, nämlich die Geschäftsführung, läuft, wenn da Frage kommt, dann ist häufig auch sehr zentralisiert auf diese Person oder auf diese Stelle. Wenn man noch einen zweiten Kanal oder dritten Kanal haben kann, das kreiert vielleicht auch ein bisschen mehr Sicherheit im Verständnis von der Situation in China. Also insofern auch ganz spannend.
Ja, Problem ist nur, Shalom, ganz kurz zum Abschluss, Supervisor-Funktion wird bislang immer nur als Feigenblatt benutzt. Ja, also die wird tatsächlich, oder in den wenigsten Fällen wird eine Supervisor-Funktion richtig ausgefüllt, aktiv ausgefüllt. Da wird einer aus dem Headquarter auf die Supervisor-Funktion in Anführungszeichen gezwungen. Der hat da nicht viel Spaß dran, aber Hauptsache es steht halt jemand im Register drin. Und ich denke, das wird sich in den nächsten Jahren ändern, dass die Funktion wichtiger wird. Einfach auch, weil ja die Experts abnehmen und insofern vielleicht auch da jemand, der vor Ort ist, ein bisschen den Kommunikationskanal zum Headquarter aufrechterhalten kann.
Ja, ich habe hier eine Wortmeldung aus der Publikum von Herrn Köhler. Balance heißt ja gerade in China auch die Zeitströmung beachten. Der Coupling verlangt mehr Vertrauen lokal und Kontrolle ist kein Gegensatz dazu und kann auch lokal mehr als Bestärkung gesehen werden. Das stimme ich voll zu. Der Panel-Beitrag, der die Klarheit, die Fragestellung betont hat, wird aus meiner Sicht oft unterschätzt. Genau, das ist also im Grunde genommen, beide schließen sich nicht aus. Wir haben vorhin gesagt, die Doppelspitze auf der chinesischen Seite, Rainer, das hast du ja gesagt, kann ich vielleicht nochmal erweitern, die Frage auch ein bisschen an Kang, weil ich habe auch Situationen erlebt, wir sagen immer, wir schlagen die Brücke zwischen Deutschland und China. Du als Wirtschaftssinologe schlägst ja auch die Brücke. Eine Brücke braucht immer zwei Seiten. Kann man die Doppelspitze auch so verstehen, dass die Doppelspitze eine Spitze quasi in China liegt, auf anderer Seite die andere Spitze in Deutschland liegt, so dass auch die Brücke auf solider Basis steht. Das verlangt natürlich eine höhere China-Kompetenz in der Zentrale. Wie siehst du das?
Also ich persönlich bin kein Freund von Doppelspitze. Da habe ich eine etwas andere Meinung als Herr Burkhardt. Aber ich denke, so eine Art Geschäftsführer in China, dem man natürlich vertrauen muss, sonst sollte man ihn nicht haben und einstellen, und ein China-affin, Asien-affin oder China-Asien erfahrenen Manager im Headquarter, ne, der vielleicht auch jahrelang in China gelebt hat oder in Asien, oder der selbst aus China kommt, aber in Deutschland leben möchte, der dann noch viele Sachen im Headquarter im Sinne der China-Gesellschaft oder der Asien-Gesellschaft treiben kann, der auch vieles erklären kann. Ne? Auch das sind so Konstellationen, wie wir sie bei uns in der Firma haben und die uns eigentlich auch sehr, sehr gut helfen. Ne? Und das sind so Sachen, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe. Wenn es da einen guten, versierten, Kultur- und gesellschaftskompetenten Kollegen im Headquarter gibt, der unsere Sachen, unsere Komplexitäten manchmal halt beim Kaffee, im Vier-Augen-Gespräch oder in den Meetings entsprechend erklären kann.
Ja, ich würde die nächste Frage aus dem Publikum von Herrn Kleefuß an Alain stellen. Und zwar, wie bewerten Sie die Option, die lokale Geschäftsführung in China als Eigentümer an der Tochtergesellschaft zu beteiligen? Top-Frage.
Ja, ist eine spannende Frage. Es ist aber auch eine globale strategische Frage. Wie wird sich das Unternehmen weiterentwickeln? Beteiligung heißt, er ist Eigentümer. Wie sieht es mit der strategischen Weiterentwicklung von der Unternehmung aus? Was ist das Endziel der Unternehmung? Ist es ein Private Equity gehaltetes Vehikel? Ist es ein Vehikel, das einer Familie gehört? Da Familie, einen China-Geschäftsführer zu beteiligen, braucht viel Vertrauen. Und ich glaube, da ist auch Rainer ein sehr großer Experte in diesem Bereich. Ich glaube, da sind Vorbedingungen legalerweise und da gibt es viele Dinge, die man absichern muss. Ich glaube, da hat Rainer auch viel beizutragen. Ich gebe das Wort, glaube ich, weiter da.
Na gut, Shalom, du weißt es, wir sind vor 3 Jahren jetzt fast angesprochen worden von einem österreichischen Unternehmen, die genau die Frage gestellt haben, was gibt es für Optionen und in dem Fall, was gibt es für rechtliche Optionen, einen chinesischen Geschäftsführer an der Unternehmung zu beteiligen. Und Alain, genau das, was du gesagt hast, Stichwort Eigentum. Also ich muss irgendwo das Spagat machen. Auf der einen Seite die Hoffnung, die Erwartung des chinesischen Geschäftsführers befriedigen, dass er quasi Gesellschafter wird an der chinesischen Tochter, ohne, und das ist das, was natürlich die Eigentümer, Alain, wie du richtig sagst, immer umtreibt, ohne mich jetzt in meiner zukünftigen Strategie zu blockieren. Das heißt, ich muss schauen, wie bleibe ich handlungsfähig auf der einen Seite, wie binde ich aber meinen Geschäftsführer so ein, dass er mir nicht von der Stange geht, weil er eben ein guter Geschäftsführer ist. Du weißt, Shalom, da haben wir sogar ein eigenes Webinar dazu gemacht. Ist etwas für die minus eine Minute, die uns noch bleibt, etwas zu komplex heute.
Genau, Stichwort ein neues Webinar. Insofern bedanke ich mich heute bei allen Gästen und auch bei der Expertin. Wir haben eine sehr spannende Runde und nächste Webinar findet am 20.06. statt. Wir wechseln die Perspektive. Wir reden über ein chinesisches Unternehmen, der entschieden hat, in Deutschland zu produzieren. Und somit hat man auch einen Produktionsverbund China und Deutschland andere Art. Und das ist wichtig für Produktionsunternehmen in Zukunft, an beide Standorte so eine Allianz zu haben. Darüber sprechen wir und wenn Sie möchten, gerne auch wieder bei uns in diesem Webinar. Und Dankeschön Ihnen noch einen schönen Tag. Bis nächstes Mal.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.